ARD. Berlin-Prenzlauer Berg, früh am Morgen. Es ist noch dunkel, als eine Frau besorgt an die Decke ihres Badezimmers blickt. Erst war dort nur ein kleiner Fleck. Jetzt fängt es an zu tropfen. Sie steigt die Treppe hoch und klingelt beim Nachbarn über ihr. Keine Reaktion. Wenig später bricht die Feuerwehr die Wohnungstür des Nachbarn auf. Schon im Flur hören die Feuerwehrleute, im Bad läuft Wasser in die Wanne. Offenbar hat jemand den Hahn nicht abgestellt. Und dann der Schock. In der Wanne liegt ein Mann. Er stöhnt leise und ist voller Blut.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.
Mit Elvira Siebert.
Meine Kollegin im Fahndungsmagazin Täter-Opfer-Polizei, im Rundfunk Berlin-Brandenburg und mit Uwe Madl.
Genau, dem Mann, der viele Fälle hier bei uns im Podcast von Anfang an begleitet hat, als Autor und Moderator der Sendung Täter-Opfer-Polizei. Was tun wir hier? Wir schauen gemeinsam auf wahre Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Mehr davon finden Sie in der ARD-Audiothek.
Heute geht es um einen Fall aus dem Jahr 2011, ein Tötungsverbrechen. Ein Fall, der uns auch bei Täter-Opfer-Polizei damals beschäftigt hat. Denn zunächst wussten die Ermittler nicht viel über das Opfer. Ein Mann, Anfang 40, der allein wohnte, eher als verschlossen galt und auch sehr zurückgezogen lebte. Deshalb hoffte man damals auf Hinweise aus der Öffentlichkeit und wollte mehr wissen über die genauen Lebensumstände des Mannes.
Denn es war ja ein Mann, der kaum auffiel, über den auch die Nachbarn wenig wussten. Und so stellte sich erst im Laufe dieser Ermittlungen heraus, dass dieser Mann eine Art Doppelleben führte.
Unser Fall heute beginnt, wir haben es am Anfang schon gesagt, mit einem Notruf bei der Feuerwehr. Und zwar am 27. September 2011, noch sehr früh am Morgen.
Und zwar gegen 4.20 Uhr. Da ruft eine Frau aus dem Prenzlauer Berg die 112 an und klagt aufgeregt über einen massiven Wasserschaden an ihrer Badezimmerdecke. Sie erklärt auch, dass der Mieter über ihr nicht zu Hause sei.
Die Feuerwehr bricht die Wohnungstür auf. Sofort gehen die Einsatzkräfte ins Bad, denn von dort muss das Wasser kommen. Und dann sehen sie es. In der Badewanne liegt ein regloser Mann. Er ist nackt und um ihn herum treiben rote Schlieren, die vom Wasser, das immer noch aus dem Hahn läuft, verwirbelt werden.
Die Nachbarn bestätigen sofort, es ist der Mieter dieser Wohnung. Es ist Peter Mertens. Seinen Namen haben wir für diesen Podcast geändert. Die Retter nehmen jetzt ein leichtes Stöhnen wahr. Sie ziehen sich die Handschuhe an und überprüfen die Vitalfunktion des Mannes. Ein schwacher Puls ist da zu spüren. Offenbar lebt Peter Mertens noch.
Aber er hat schwere Verletzungen am Kopf und am Hals und er hat offenbar viel Blut verloren. Sofort werden die Notarztkollegen gerufen und auch die Polizei. Und allen ist klar, das hier war kein Unfall. Hier ist offenbar ein Verbrechen geschehen.
Während die Sanitäter den Schwerverletzten, der schon nicht mehr ansprechbar ist, ins Krankenhaus bringen, machen sich die Ermittler der Polizei bereits ein erstes Bild von der Wohnung, die höchstwahrscheinlich auch der Tatort ist.
Zunächst aber können sie bis auf die Situation im Bad nichts Auffälliges feststellen. An diesem Morgen hat die 6. Mordkommission in Berlin Bereitschaft. Auch die ist inzwischen alarmiert worden. Der Chef damals war Bernhard Jass. Er erzählt uns heute im Podcast von diesem Fall und erinnert sich auch, dass zumindest die Wohnungstür einen ersten Ermittlungshinweis gab.
Der Blick auf den Verschlusszustand einer Tatortwohnung gehört natürlich mit zu den ersten Maßnahmen, zu den ersten Überprüfungen. Im vorliegenden Fall war es so, dass die Wohnungstür, das Schloss der Wohnungstür, das war alles unbeschädigt. Und insofern konnten wir zumindest ein gewaltsames Eindringen ausschließen. Wenn so etwas gegeben ist, kann es eben oftmals ein Hinweis darauf sein, dass das Opfer den Täter kannte und ihn möglicherweise selbst in die Wohnung gelassen hat.
Also, das Opfer kannte den Täter, davon gingen die Ermittler von Anfang an aus. Natürlich könnte man auch sagen, es kann ja auch ein völlig Fremder in die Wohnung gekommen sein, zum Beispiel als getarnter Paketbote oder Stromableser. Aber das passte schlecht mit der Tatsache zusammen, dass das Opfer ja nackt in der Badewanne lag.
Genau, das ist eher ein Hinweis darauf, dass sich Täter und Opfer nicht nur flüchtig kannten, sondern eine recht enge, vertrauensvolle Beziehung hatten. Zumindest so eine, in der man sich nicht scheut, nackt im Bad in der Wanne zu liegen, während der andere oder die andere in der Wohnung ist.
Die Ermittler beginnen also damit, sich das Leben des Opfers genauer anzuschauen. Wer gehörte zu diesem Mann dazu? Wer kannte ihn? Das waren auch die Fragen für die Öffentlichkeitsfahndung. Und natürlich klingeln die Ermittler auch bei den Nachbarn und fragen, was die über Peter Mertens wissen.
Ja, die Nachbarn sagen, Peter Mertens ist ein durchaus sympathischer Mensch, ein sympathischer Typ, der aber oft scheu und verschlossen wirkt. Eines aber war dann doch auffällig, er bekam in seiner Wohnung häufig Besuch von Männern, die sehr viel jünger waren als er.
Peter Mertens ist zur Tatzeit 42. Seine Besucher sind alle eher so um die 20 Jahre alt. Dieser stille Nachbar von nebenan, der führt offenbar doch kein so ganz unauffälliges Leben.
Was wollen all die jungen Männer in der Wohnung von Peter Mertens? Geht es dabei um Drogen, um Sex oder doch nur um ein harmloses gemeinsames Hobby? Bevor die Polizei diese Spur weiterverfolgen kann, kommt eine Nachricht aus dem Krankenhaus, die dem Fall eine neue Wendung gibt.
Genau, denn Peter Mertens ist wenige Stunden nach der Einlieferung in die Klinik gestorben. Die Ärzte konnten einfach nichts mehr für ihn tun. Der 42-Jährige ist auch nicht mehr zu Bewusstsein gekommen. Er konnte also selbst nichts mehr dazu erklären, wer ihn auf diese tödliche Weise letztendlich dann verletzt hatte und auch nicht warum.
Und dieser Tod von Peter Mertens verändert einiges, denn jetzt geht es nicht mehr um versuchten Totschlag oder versuchten Mord. Hier ist wirklich ein Mensch umgebracht worden. Der Druck auf die Ermittler wird größer und noch am gleichen Tag wird im Krankenhaus die Obduktion durchgeführt. Noch einmal Mordkommissionschef Bernhard Jass.
Es wurde ein Angriff gegen den Hals festgestellt, also sprich, er wurde mutmaßlich gewürgt. Zudem fanden sich schwere Kopfverletzungen, die wahrscheinlich mit einem Hammer verübt worden sind. In Kombination dieser beiden Angriffsarten trat dann auch der Tod ein. Das war todesursächlich. Und zudem wurden Spuren scharfer Gewalt gefunden, nämlich auch ein Angriff mit dem Messer.
Aber wo sind diese Tatwerkzeuge, also der Hammer und das Messer? In der Wohnung und in der näheren Umgebung des Hauses werden die Ermittler nicht fündig. Gibt es die These also, hat der Täter das vielleicht mitgenommen?
Und noch was fällt auf bei der Durchsuchung der Wohnung. Die Geldkarte von Peter Mertens ist offenbar nicht mehr da und auch sein Handy ist weg. War es vielleicht doch eine Art Raubüberfall durch einen eher fremden Täter, ein Überfall, der aus dem Ruder gelaufen ist? Oder ist Peter Mertens von einem Menschen umgebracht und beraubt worden, den er gut kannte?
Genau, darauf hat die Polizei erstmal keine Antwort. Umso wichtiger ist es dann, das Opfer einfach genauer kennenzulernen und vor allen Dingen seine Lebensumstände. Zumindest über die gut sichtbare, also die offizielle Seite des Lebens von Peter Mertens, können die Ermittler rasch ein paar Fakten zusammentragen.
Ja, wir fassen mal zusammen. Peter Mertens hat als Lehrer gearbeitet. Zunächst als Lehrer für Mathematik und Physik. Dann hat er den Job gewechselt und wurde Buchhalter bei einem Großhändler für Möbel. Dort war er sehr zuverlässig und freundlich, so haben ihn die Kollegen eingeschätzt. Außerdem war er ehrenamtlich sehr engagiert als Trainer einer U20-Basketballmannschaft in Berlin. Auch an diesem Sportverein wurde er sehr geschätzt.
Tja, aber über das Privatleben des Mannes, also richtiges Privatleben, können weder seine Kollegen noch seine Sportkameraden irgendetwas sagen. Wir haben dazu mit Michael Thomas Petzold gesprochen. Er ist Staatsanwalt in Berlin und hat sich für uns noch einmal intensiv in die Akten dieses Falles hineingearbeitet und auch mit der zweiten, verborgenen Seite von diesem Peter Mertens beschäftigt.
Die Nachbarn haben das vielleicht gewusst, dass da öfter junge Männer ein- und ausgehen und dass da eine Vielzahl von Personen letztlich über die Jahre hinweg ein- und ausgeht. Wenn er aber gefragt wurde, was er da macht, dann hat er sich da eigentlich nicht zu geäußert und hat diese Homosexualität eigentlich nie nach außen hin gelebt und auch nicht, wie er sie privat gelebt hat, nach außen hin getragen. Also er hat nicht darüber gesprochen letztlich.
Also Peter Mertens war homosexuell und hat sein Privatleben aber eher geheim gehalten. Klar, ist ein gutes Recht, warum nicht? Aber das ist auch schon wieder verwunderlich, weil nicht mal die Geschwister wussten davon.
Ja, aber für die Mordkommission ist das natürlich eine ganz wichtige Ermittlungsrichtung. Diese private, diese intime, ja tatsächlich verborgene Seite seines Lebens. Häufig wechselnde Freunde, vielleicht sogar regelmäßige Treffen mit fremden Sexualpartnern. Kommt aus diesem Umfeld der Täter vielleicht?
Die Ermittler schauen sich deshalb nochmal die Wohnung des Opfers ganz genau an. Lassen sich hier vielleicht doch Hinweise finden zum geheimen Doppelleben von Peter Mertens. Vielleicht sogar welche, die zu einem Verdächtigen führen oder zu Kontaktpersonen aus diesem Umfeld.
Tatsächlich, die Ermittler finden etwas in der Wohnung. Einen Rucksack. Einen Rucksack, der einem Mann gehört. Und dieser Mann ist nicht Peter Mertens.
Der Fund des Rucksacks ist, so scheint es nun, ein Glücksfall für die 6. Mordkommission. Und er bestätigt, was zuvor nur vermutet werden konnte. Dazu noch einmal Bernhard Jass.
Wir fanden am Tatort recht schnell vor einen Rucksack, der nicht dem Opfer gehörte. In dem Rucksack befand sich ein Personalausweis. Diese Person, die zu diesem Ausweis gehört, war Polizei bekannt. Es gab Erkenntnisse darüber, dass er sich im homosexuellen Milieu bewegt und dort sexuelle Dienste gegen Entgelt anbietet.
Also ein männlicher Prostituierter, ein Stricher, wie man in der Szene sagt. Für die Polizei ist es überhaupt kein Problem, diesen Mann jetzt zu finden, denn er hatte ja den Ausweis in der Wohnung gelassen.
Das scheint jetzt fast ein bisschen zu leicht und auch für die Ermittler wird rasch klar, damit ist der Fall keineswegs geklärt.
Wir konnten dann relativ schnell ausschließen, dass er was mit der Tat zu tun hat, weil er nämlich ein Alibi hatte. Er war zu diesem Zeitpunkt bei einem anderen Freier, was uns auch bestätigt wurde. Aber dieser Mann gab uns durchaus wertvolle Hinweise zu dem Leben des Opfers, was so erstmal nicht in seinem Umfeld bekannt war in dieser Form.
Der Rucksackmann war also nicht der Täter. Aber er konnte bestätigen, genau wie die Nachbarn, dass Peter Mertens immer wieder Männerbesuch hatte, auch aus der Stricherszene. Und dieser Mann mit dem Rucksack konnte auch sagen, was das für Männer waren.
Genau, es waren oft recht junge Männer, so zwischen 18 und maximal 30 Jahren, die meisten aus Osteuropa und da häufig aus Rumänien. Peter Mertens hat sie über Dating-Apps oder Social-Media-Plattformen kontaktiert und dafür sogar extra Rumänisch gelernt. Er konnte sich also gut verständigen und auch da Vertrauen aufbauen.
Das heißt, der Täter könnte genau einer dieser jungen Männer aus Rumänien gewesen sein, also möglicherweise ein Intimpartner von Peter Mertens. Dazu würde dann auch passen, dass die Tat offensichtlich in der Badewanne verübt worden war. Staatsanwalt Michael Thomas Petzold beschreibt nochmal die Dynamik in den Beziehungen zu diesen jungen Männern von Peter Mertens.
Hat regelmäßig osteuropäische jüngere Männer zu sich nach Hause eingeladen, die haben dann dort gelebt, die hat er finanziell unterstützt und mit denen hat er eine sexuelle Beziehung letztlich geführt. Diese sexuelle Beziehung war jetzt nicht auf, ja, wie man eine Beziehung auf gleicher Ebene sich vorstellt, sondern es war ein Dominanzgefälle oder eine Hierarchie. Also er hat für die Jungen gezahlt und im Gegensatz hat er Leistungen eingefordert.
Ja, und bei diesen Leistungen, das ist klar, ging es vorrangig um Sex. Das spielte sich im Privaten ab, im Verborgenen, innerhalb der Wohnung von Peter Mertens. Denn wie gesagt, nach außen hin, da zeigt er seine sexuellen Vorlieben nicht und seine jungen Partner auch nicht.
Die Frage ist ja jetzt aber, wer hatte zuletzt Kontakt von diesen jungen Männern mit Peter Mertens? Falls dort in den Tagen vor seinem Tod auch jemand gewohnt haben sollte oder auch nur ein paar Stunden verbracht hat dort, müssten ja Spuren zu finden sein in der Wohnung. Und wenn keine physischen Spuren, dann vielleicht digitale, also auf dem Computer des Opfers.
Die Ermittler untersuchen jetzt also den Rechner von Peter Mertens und sie tun noch etwas. Sie folgen der Spur seiner verschwundenen Geldkarte. Und tatsächlich, wenig später haben die Ermittler einen konkreten Verdacht. Und sie wissen auch bald, wie dieser Mann aussieht.
Musik. Die Kriminalisten versuchen zunächst, sich in die Perspektive dieses unbekannten Täters hineinzuversetzen. Wenn er es war, der auch die Geldkarte des Opfers gestohlen hatte, wozu hat er diese Geldkarte alles benutzt? Vielleicht hatte er es ja eilig und er wollte so schnell wie möglich am Bargeld kommen.
Und das würde heißen, er ist mit der Geldkarte irgendwo zu einer Bank ganz in der Nähe des Tatortes gelaufen. Eine Bank, die er nach der Flucht aus der Wohnung gut erreichen konnte. Deshalb fragen die Ermittler jetzt bei den umliegenden Banken nach und damit haben sie offenbar den richtigen Riecher.
Wir stellten fest, dass mit der EC-Karte vom Opfer, die also aus der Tatwohnung mitgenommen wurde vom Täter, ein Geldabhebeversuch erfolgte an einem Geldautomaten ganz in der Nähe des Tatorts. Der Versuch scheiterte, er konnte kein Geld bekommen, aber wir hatten dadurch Aufnahmen einer Überwachungskamera, die uns natürlich dann auch entscheidend weiter geholfen hat bei den Ermittlungen.
Das klingt jetzt nach einem Volltreffer. Der Täter will mit der Karte des Opfers Geld abheben und wird dabei gefilmt. Doch leider ist die Qualität der Videoaufnahmen, ich sag's mal, sehr bescheiden. Das ist ja bis heute so in vielen Banken. Wir können mittlerweile aus dem Weltall Kfz-Kennzeichen erkennen auf der Erde. Aber auf Überwachungskameras bleibt alles oft grau und unscharf.
Genau. Das heißt, die Polizei braucht dringend mehr Informationen. Und die wollen sie bei der Untersuchung des Computers von Peter Mertens finden. Wir wissen ja bereits, dass er auf einschlägigen Dating-Apps und Social-Media-Plattformen unterwegs war. Vielleicht taucht ja da auch das Gesicht und sogar ein Name dieses unbekannten Mannes auf, der auch auf dem Überwachungsvideo zu sehen ist.
Den IT-Experten der Polizei gelingt es jetzt, den Passwortschutz des Computers zu knacken und dann auf die Festplatte und auch die verknüpften Konten zuzugreifen. Und siehe da, es finden sich jede Menge Chats und Bilder. Und einige dieser Fotos sind nur wenige Tage vor der Tat entstanden.
Und genau dieser zeitliche Bezug ist natürlich enorm wichtig für die Fahndung. Auf einem dieser aktuellen Fotos, die sie gefunden hatten, ist neben Peter Mertens ein junger Mann zu sehen, der dem auf dem Überwachungsvideo verblüffend ähnlich sieht. Ist das vielleicht der Täter?
Könnte sein, die Ähnlichkeit ist wirklich groß. Peter Mertens könnte den jungen Mann auf einer Dating-Plattform kennengelernt haben. Dann ist er bei ihm in der Wohnung. Es gibt Streit. Peter Mertens wird erschlagen und der Täter versucht, mit der EC-Karte des Opfers Geld abzuheben.
Ja, aber nur wer ist dieser Mann? Aus den Nachrichten in der Dating-App geht sein Name erstmal nicht hervor. Deshalb zeigen die Ermittler das Foto des Unbekannten jetzt gezielt Zeugen, die Peter Mertens gut kannten. Zum Beispiel dem Mann mit dem Rucksack aus der Wohnung, der Peter Mertens ja kannte und auch dessen Freunde.
Und die Ermittler haben Glück. Einer der Freunde kennt den Mann auf dem Foto. Er weiß zwar den Namen nicht, aber er weiß, dass dieser Mann an einem bestimmten Tag von Rumänien nach Deutschland kam, und zwar mit dem Fernbus. Und diese Information ist quasi der Durchbruch bei der Aufklärung des Falls heute.
Wir haben bei verschiedenen Busunternehmen ermittelt und haben dort dann sind auf einen Namen gestoßen, der an diesem Tag von Rumänien nach Berlin fuhr und der auch kurz nach der Tat wieder nach Rumänien zurückfuhr. Insofern war dieser Name für uns interessant. In den sozialen Medien konnten wir dann ein Foto finden, das diesem Namen zugeordnet werden konnte. Und dieses Foto entsprach dem, oder was wir auf dem PC des Opfers gefunden haben. Ein Mann mit diesem Aussehen wurde wiedererkannt von Zeugen hier, die den Mann hier kurz vorher in Berlin noch gesehen haben in der Wohnung des Opfers. Und es lag auch eine Übereinstimmung vor mit den Aufnahmen vom Geldautomaten, an dem der Täter nach der Tat mit der EC-Karte des Opfers Geld abheben wollte.
Jetzt also wirklich ein Volltreffer. Jetzt passt alles zusammen. Das Video aus der Bank, die Bilder vom Computer von Peter Mertens und die Aufnahmen in den sozialen Medien, sie alle zeigen denselben Mann. Ein Mann, der sich vor der Tat definitiv auch in der Wohnung des Opfers aufgehalten hat.
Und die Mordkommission hat ja einen Namen. Sie weiß also, wie dieser Mann heißt. Wir nennen ihn hier Damien Mattei. Er ist 27 Jahre alt. Die Staatsanwaltschaft beantragt umgehend dann einen Haftbefehl.
Es gibt nur ein Problem. Dieser Damian Matei, wir haben es gerade von Bernhard Jass gehört, ist kurz nach der Tat wieder zurück nach Rumänien gereist. Das heißt, die deutschen Ermittler haben zunächst keine Chance, diesen Haftbefehl auch sofort zu vollstrecken.
Aber es gibt ja Interpol und damit auch eine kurze Leitung zur rumänischen Polizei. Am 19. Januar 2012, also knapp 4 Monate nach dem Tod von Peter Mertens, stürmen rumänische Polizisten die Wohnung, in der sich Damian Matei damals aufhielt. Noch einmal Bernhard Jass dazu.
Auf Grundlage dieses Haftbefehls ist der Mann in seinem Heimatland festgenommen worden. Parallel dazu setzen sich 2 Ermittler von uns in Richtung Rumänien in Bewegung, um die Maßnahmen dort zu begleiten. Es ging darum, seine Wohnung zu durchsuchen. Es ging darum, ihm ein Vernehmungsangebot zu machen. Und letztlich nach Abschluss der Maßnahmen bedurfte es noch ein paar juristischer Schritte, sage ich mal, die so festgelegt sind. Aber er wurde dann relativ schnell nach Berlin ausgeliefert.
Ja, wieder in Berlin wird Damian Matei weiter von der 6. Mordkommission vernommen. Die Ermittler um Bernhard Jass wollen wissen, was in dieser Nacht Ende September 2011 in der Wohnung im Prenzlauer Berg passiert ist und warum er Peter Mertens umgebracht hat. Doch Damian Matei schweigt.
So oft die Ermittler Damian Matei auch vernehmen, zur Tat selbst will er sich einfach nicht äußern. Dabei ist die Beweislast erdrückend. Es gibt ja die Fotos, den Abhebeversuch mit der EC-Karte. Und dann sind da noch seine Fingerabdrücke, die mit den Spuren vom Tatort übereinstimmen.
Die Staatsanwaltschaft erhebt jetzt Anklage, und zwar wegen Mordes. Als Mordmerkmale, die einen Mord vom Totschlag unterscheiden, nennt sie Habgier und Heimtücke. Habgier, weil der Täter die Geldkarte des Opfers mitgenommen hat und damit Geld abheben wollte. Und Heimtücke, weil der Mord offensichtlich in der Badewanne stattfand, also in einem Moment, in dem das Opfer völlig arg und wehrlos war.
Doch wer ist Damian Matei eigentlich? Wer ist dieser junge Mann? Wie wuchs er auf und was brachte ihn nach Berlin? Darüber spricht er erst, als er später vor Gericht steht. Doch was er dort aussagt, ist wichtig, um zu verstehen, warum er Peter Mertens so brutal angegriffen hatte.
Als Damian Matei in Rumänien festgenommen wird, ist er 27 Jahre alt, also deutlich jünger als Peter Mertens, der 42 war, als er starb. Er stammt aus Kucir, einer Stadt mit gut 19.000 Einwohnern in der rumänischen Region Siebenbürgen.
Als Damian dann 5 Jahre alt ist, wird er von seiner Mutter in ein Kinderheim gebracht. Seine Geschwister bleiben allerdings bei der Mutter. Das Leben im Heim muss für diesen Jungen ein Albtraum gewesen sein. So beschreibt es Michael Thomas Petzold von der Berliner Staatsanwaltschaft.
In diesem Kinderheim hatte er eine sehr schwere Zeit, sehr schwere Kindheit. Es hat dort angegeben, dass er mehrfach sexuell missbraucht wurde, dass er auch geschlagen wurde dort und dass diese Zeit, die er da hatte, eigentlich ihm als lebende Hölle sozusagen bekannt gewesen ist und dass er eigentlich nur da weg wollte.
Die Misshandlungen gehen so weit, dass ihm ein älterer Junge eine kleine Glühbirne ins Ohr schiebt. Und zwar so tief, dass diese Glühbirne sich nicht mehr entfernen ließ. Die blieb da jahrelang stecken und verursachte über Jahre hinweg noch Schmerzen.
Und Damian hat ständig Hunger im Heim. Das Essen macht ihn nicht satt. Er wird oft krank und auch die Schule überfordert ihn. Die 1. Klasse muss er 2-mal wiederholen. Nach der 8. Klasse verlässt er bereits die Schule. Eine Berufsausbildung macht er nicht.
Als Jugendlicher beginnt er dann, Drogen zu nehmen. Immer wieder schnüffelt er Aurolac. Das ist eine Art Industrieklebstoff, dessen Dämpfe aus einer Plastiktüte inhaliert werden. Und dieses Aurolac benebelt und lässt Damian Matei den Hunger vergessen.
Das Mittel ist auf jeden Fall betäubend, kann natürlich über eine lange Zeit, über einen langen Zeitraum, kann es dazu führen, dass man eine Abhängigkeit entwickelt. Diese Abhängigkeit führt dann letztlich oder kann zu Psychosen führen und auch zu Episoden im Leben, zu Fehleinschätzungen, zu einem sozialen, paranoiden Gefüge, dass man denkt, man würde verfolgt oder dass man denkt, naja, alle haben was gegen mich, also dass sich die sozialen Beziehungen total verschieben zur Realität.
Also durchaus denkbar, dass das häufige Klebstoffschnüffeln bei Damian Schäden im Gehirn verursacht. Zum Beispiel, dass er Impulse und Reize schwerer kontrollieren kann und auch weniger Empathie und Mitgefühl empfindet. Und dann kommt noch ein anderes Problem für ihn dazu.
Denn Damian Mattei ist homosexuell. Und das wird in seiner osteuropäischen Heimat kaum akzeptiert. Er wird angefeindet und ausgegrenzt und deshalb will er auch ins Ausland.
Und das macht er dann auch und geht zuerst nach Spanien, wo er dann bei einem Dealer wohnt, den er über gemeinsame Freunde kennengelernt hat. Danach geht er für ein Vierteljahr nach England. Wohin genau, das wissen wir nicht. Sicher ist nur, er nimmt auch an dieser Zeit weiterhin Drogen und nicht nur Klebstoff.
Dennoch, als Damian Mattei im Januar 2012 nach dem Tod von Peter Mertens unter Mordverdacht festgenommen wird, hatte er keine Vorstrafen. Bis dahin ist er nur wegen seiner Drogensucht aufgefallen. Als gewalttätig galt er nicht.
Warum aber hat er dann Peter Mertens umgebracht und das auf so brutale Art und Weise? Was trieb ihn dazu? Was immer das war, es muss etwas mit seinem Leben in Berlin zu tun haben.
Doch wie kam Damian Mattei überhaupt nach Berlin? Nach seiner Zeit in Spanien und in England. Offenbar hatte ein rumänischer Freund ihm von Berlin vorgeschwärmt und auch von Peter Mertens erzählt, den er in Berlin kannte und der eine Vorliebe für jüngere Männer aus Osteuropa hatte.
Dieser Freund also hat einen Kontakt hergestellt zwischen Peter Mertens und Damian Mattei und das zunächst online. Am 21. Oktober 2010 chatten die beiden zum ersten Mal miteinander, also ein knappes Jahr, bevor Peter Mertens in Berlin getötet wird.
Diese Online-Chats beginnen erstmal ganz harmlos. Man schreibt sich nette Worte, man schmeichelt einander. Dann werden erste Fotos geschickt und Peter Mertens, der eher etwas kräftig ist, ist von dem deutlich jüngeren und zierlichen Mann aus Rumänien sehr angetan.
Und Damian Mattei tut zunächst auch alles dafür, dass das so bleibt. Er weiß, dass Peter Mertens auf sehr junge Männer steht. Deshalb sagt er auch, er wäre erst 19 Jahre alt und nicht Mitte 20, so wie es in Wahrheit war. Und er versichert den Deutschen schon am ersten Chatabend seine große Liebe.
Also seine große Liebe. Offenbar wollte er unbedingt nach Berlin einfach. Und wie es aussieht, stimmt die Chemie zwischen den beiden. Denn seit diesem ersten Kontakt im Oktober 2010 chatten die beiden dann sehr regelmäßig.
Gerade diese Chatnachrichten sind für die Mordkommission sehr aufschlussreich. Viele sind noch im Computer und in den Accounts von Peter Mertens gespeichert. Wie eine Art Beziehungstagebuch. Und damit lassen sich jetzt auch die zeitlichen Abläufe im Vorfeld der Tat recht genau rekonstruieren.
Die Ermittler lesen dort, dass es im Januar 2011 zu einem realen Treffen der beiden Männer kam. Also ein Vierteljahr nach dem ersten Online-Chat und 9 Monate vor der Tat. Damian besucht zum ersten Mal seinen Freund Peter in Berlin und bleibt eine Woche bei ihm. Es war eine schöne Zeit, sagt Damian Mattei später.
Am 4. September kommt er dann erneut aus Rumänien nach Berlin und diesmal soll und will er länger bleiben. Er zieht sogar komplett ein in die Wohnung von Peter Mertens in Prenzlauer Berg.
Ja, und offenbar verbindet Damian Mattei große Hoffnung mit diesem Umzug nach Berlin. Er setzt darauf, dass Peter Mertens ihm helfen wird, einen Job zu finden, denn er möchte sich in Deutschland eine neue Existenz aufbauen.
Doch ganz so einfach klappt das nicht. Der junge Rumäne hat keinen Beruf gelernt, er kann kein Deutsch. Da lässt sich nur schwer einen Job finden, der ihm zusagt. Deshalb sitzt Damian meist den Tag über in der Wohnung von Peter Mertens, spielt Computer und langweilt sich. Das führt irgendwann zu Spannungen.
Das Opfer war verstimmt darüber, dass der Täter keinerlei Anstalten macht, in irgendeiner Form selbst Geld zu verdienen. Und da in irgendeiner Form zum Lebensunterhalt beizutragen. Und da entwickelte sich wohl im Verlauf der Zeit ja, eine gewisse Missstimmung.
Missstimmung gab es auch in anderer Hinsicht. Wir haben ja schon erzählt, dass Peter Mertens seine Homosexualität versteckt halten wollte. Deshalb unternehmen die beiden auch nichts miteinander. Also es gibt keine Clubbesuche, keine Restaurantbesuche, keine Partys. Bis auf gemeinsame Spaziergänge im Park lief da nichts.
Das wiederum ist für Damian Mattei ziemlich schwer. Er hatte sich die Beziehung offenbar wohl etwas lebendiger und auch romantischer vorgestellt und vor allem gleichberechtigter. Doch zu Hause in seiner Wohnung, da dominiert Peter Mertens auch den Geliebten.
Ja, er lässt ihn zwar kostenlos wohnen und bezahlt auch das Essen für ihn, verlangt dafür aber Gegenleistungen und zwar in Form von Sex.
Peter Mertens ist da offenbar sehr fordernd, sehr aktiv und Damian eher weniger. Noch einmal Staatsanwalt Michael Thomas Petzold.
Über die Zeit hinweg hat sich durch diese Hierarchie eine erhebliche Abneigung, Frust, vielleicht nicht Hass, wäre vielleicht zu viel, aber dennoch war mit seinem Leben komplett unzufrieden. Und das hat er natürlich viel projiziert. Dann letztlich auf diese Person, die ihn ja, ja, wie hat dann später gesagt, wie ein Sklave gehalten hat. Also ich musste immer da sein, durfte nicht das und das machen, aber unterstützt hat er mich nicht. Also ich war praktisch sein Haussklave. So hat er die Situation letztlich beschrieben.
Später wird er auch noch sagen, er habe sich in dieser Zeit wie eine Gummipuppe gefühlt. Trotzdem genügte das Peter Mertens wohl nicht. In den Vernehmungen schildert Damian Mattei, dass auch während er gemeinsam mit seinem Partner in der Wohnung war, andere Männer zu Besuch kamen.
Ja, das heißt, Damian fühlt sich gedemütigt, er fühlt sich ausgenutzt, doch er ist auf die Gunst von Peter Mertens angewiesen. Wo soll er übernachten, falls er aus der Wohnung fliegt und was soll er essen? Auch eine Rückreise nach Rumänien kommt zunächst nicht in Frage, weil ihm schlichtes Geld für ein Ticket fehlt.
Damian Mattei macht jetzt das, was er schon früher tat, wenn es ihm nicht gut ging. Er nimmt wieder Drogen. Zum Beispiel Diazepam, ein Mittel gegen Angst und Schlafstörung, das er aus seiner Heimat mitgebracht hatte. Und er greift wieder zu diesem lösungsmittelhaltigen Aurolac, diesem Klebstoff, von dem er ja eigentlich schon weg war.
Am Tattag, am 26. September 2011, schnüffelt er wieder Klebstoff, morgens eine halbe Flasche und dann nachmittags den Rest. Es ist seine letzte Dosis, sein Vorrat aus alten Tagen in Rumänien, den er mit im Gepäck hatte, ist damit aufgebraucht.
In den frühen Abendstunden dieses Montags kehrt Peter Mertens von der Arbeit zurück. Er möchte den Tag gemütlich ausklingen lassen. Deshalb lässt er sich zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr ein Bad ein. Er steigt in die Wanne und ruft seinen Freund zu sich. Damian Mattei spielt mit und setzt sich mit ins Wasser.
Doch die Stimmung ist angespannt. Damian erzählt, dass die beiden sich nicht einig werden, wie viel Wasser in die Wanne laufen soll. Daraufhin steht Damian auf und will die Wanne verlassen. Peter Mertens ist verärgert.
Er ist daraufhin aufgestiegen aus der Badewanne, wo er gesagt hat, naja, jetzt setz dich doch mal wieder hin. Und diesen Satz, setz dich doch wieder hin, sinngemäß, hat er mit einem leichten Fußtritt verbunden. Kein besonders schwerer Fußtritt wahrscheinlich. Der Fußtritt soll aber genau da getroffen haben, wo er eine Blinddarm-OP davor hatte. Er soll also relativ geschmerzt haben, das Ganze. Daraufhin hat sich dieser Streit, der ja letztlich über Monate hinweg, dass ihm immer gesagt wurde, wann er was zu lassen hat, wann er was zu machen hat, wann er was zu lassen hat, wie er zu agieren hat, da ist das Ganze letztlich explodiert.
Und jetzt entlädt sich offenbar der ganze Frust der letzten Tage. Seit 3 Wochen leben die beiden gemeinsam in der Wohnung, aber jetzt kann sich Damian nicht mehr beherrschen, vielleicht auch verstärkt durch die Drogen. Er sagt selbst, er hätte einen Blackout gehabt. Deshalb wisse er auch nicht mehr, was dann passierte. Er habe daran keine Erinnerung.
Tja, ob das stimmt, weiß nur er selbst. Fakt ist, die Ermittler können den genauen Ablauf der Tat jetzt nur mit Hilfe der Spuren am Tatort und natürlich mit Hilfe der Obduktionsergebnisse rekonstruieren.
Ja, und danach packt Damian Mattei sein Opfer zunächst am Hals. Er wirkt Peter Mertens, beugt sich in der Wanne über ihn und drückt mit dem ganzen Gewicht seines Körpers zu. Peter Mertens ringt um Luft und versucht, sich irgendwo festzuhalten, doch seine Arme greifen ins Nichts. Irgendwann verliert er das Bewusstsein und sinkt ins Wasser.
Damien Mattei steigt dann aus der Wanne. Noch immer läuft das Wasser aus dem Hahn. Er läuft in den Flur, aber nicht um zu fliehen. Er geht jetzt ganz gezielt zum Werkzeugkasten.
Dort soll er einen stumpfen Gegenstand entnommen haben, höchstwahrscheinlich einen Hammer und ein Messer, Teppichmesser, Cuttermesser. Mit dem Hammer soll er dann mehrfach auf den Kopf des Opfers eingeschlagen haben, sodass der Schädel letztlich zersplitterte. Mit dem Hals soll er, mit dem Messer soll er dann daraufhin in den Hals gestochen haben.
Das Wasser überflutet inzwischen das gesamte Bad, sickert durch den Boden und fällt dann schließlich in dicken Tropfen von der Decke der Wohnung darunter. Peter Mertens ist nicht sofort tot, wie wir ja wissen, doch seine Verletzungen sind sehr schwer. Er stirbt Stunden später im Krankenhaus.
Bis jetzt klang das alles nach einem unbeherrschten Gewaltausbruch, einer Tat im Affekt, vielleicht sogar im Drogenrausch. Doch jetzt, nach den Hammerschlägen und den Messerstichen, handelt Damian Mattei offenbar sehr kontrolliert. Er geht aus dem Bad und sucht in der Wohnung gezielt nach Wertsachen. Er steckt das Handy des Opfers ein und die Geldkarte.
Er will jetzt zurück nach Rumänien und dafür braucht er Geld. Doch dieser Versuch, mit der gestohlenen Karte bei einer Bank in der Nähe etwas Bargeld abzuheben, scheitert, wie wir ja schon wissen. Schließlich kontaktiert er eine Bekannte in Berlin, die ihm tatsächlich auch Geld für ein Busticket gibt.
Und all das, was nach dem Würgen und Zuschlagen und Zustechen passierte, also die Suche nach Geld und Handy und auch die Flucht, das hat Damian Mattei vor Gericht selbst so geschildert. Da war die Erinnerung plötzlich wieder da, wie er sagt. Ob das wirklich so stimmt? Das weiß, wie gesagt, nur er, aber er wollte dem Gericht ja auch klar machen, dass er kein kaltblütiger Mörder ist.
Genau, deshalb sicher auch diese ausführliche Schilderung der traumatischen Kindheit und vor allem von den Demütigungen durch Peter Mertens. Mordermittler Bernhard Jass schätzt das so ein.
Das war halt die einzige Chance, von diesem Mordvorwurf wegzukommen, war halt eine Einlassung zu bieten, die das halt widerlegt und die halt jetzt nicht zu abwegig war. Ob das alles so im Detail stimmt, werden vielleicht 30% von stimmen, sage ich mal. Ne? Aber wir haben eben keine Möglichkeit mehr, das zu widerlegen. Und da gibt es auch nichts Objektives, das zu widerlegen.
Am Ende gilt immer, das Gericht muss entscheiden. War die Tat ein heimtückischer Mord aus Habgier? Oder war es ein Streit, der mit einem Totschlag endete? Und war Damian Mattei, der ja Drogen genommen hatte, überhaupt schuldfähig?
Am 19. Oktober 2012, also nur ein gutes Jahr nach dem Tod von Peter Mertens, wird das Urteil verkündet im Landgericht in Berlin. Das Gericht hat ausführlich geprüft, was spricht gegen den Angeklagten, also welche belastenden Umstände gibt es, und was wiederum spricht für ihn, also welche Umstände entlasten ihn. Staatsanwalt Michael Thomas Petzold dazu.
Als entlastender Umstand ist die Kindheit zu berücksichtigen. Wenn jemand eine schwere Kindheit hatte, über Jahre hinweg Missbrauchsopfer war, letztlich vereinfacht gesagt kann man sagen, wie hätte man sich dann anders verhalten können? Das ist keine Entschuldigung für die Tat, aber es ist zu berücksichtigen, dass jemand sowas erfahren hat in seinem Leben und dass er da Schädigungen davon trug und dass diese Schädigungen gegebenenfalls auch zur Tat geführt haben.
Ein Gutachter hat im Prozess den psychischen Zustand von Damian Mattei eingeschätzt. Und der hat dann gesagt, eine generelle psychische Störung konnte er nicht feststellen. Trotzdem hat das Gericht betont, dass bei der Strafe berücksichtigt werden muss, unter welchen Umständen der Angeklagte aufgewachsen sei.
Und die Sache mit den Drogen, hier sagt das Gericht, das muss grundsätzlich berücksichtigt werden, aber am Tag der Tat hatte Damian Mattei bereits am Nachmittag von diesem Klebstoff geschnüffelt. Das hat ihn kurz und heftig benebelt, doch dann ließ die Wirkung wieder nach. Er war also voll schuldfähig, als er Peter Mertens am frühen Abend in der Badewanne umbrachte.
War es also ein Mord, wie die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage unterstellte? Ein Mord aus Habgier, weil Damian Mattei Wertsachen rauben wollte? Dem will das Gericht so nicht folgen.
das Gericht ist hier nicht davon ausgegangen, hat gesagt, naja, die Tat wurde jetzt nicht aus dem Grund begangen, um das Geld zu entnehmen, sondern das wurde letztlich bei Gelegenheit entnommen. Anderes können wir nicht mehr beweisen. Und wenn es nicht beweisbar ist, gilt im Zweifel für den Angeklagten.
Aber wir haben ja schon gesagt, es gibt in der Anklage noch ein zweites Mordmerkmal, das der Heimtücke. Damian Mattei soll ganz bewusst die Arg- und Wehrlosigkeit von Peter Mertens ausgenutzt haben, als dieser nackt in der Badewanne saß. Aber auch hier hat das Gericht Zweifel.
Hier hat das Gericht damals gesagt, an dieser Bewusstheit fehlt es, weil diese emotionale Lage, in der er war, das hat das Gericht letztlich ihm geglaubt. Er hat gesagt, naja, er war so aufgewühlt, er war so emotional durcheinander, dass er letztlich gar nicht wusste, dass er bewusst diese Wehrlosigkeit ausnutzt. Dementsprechend nur in Anführungszeichen ein Totschlag vorlag und keine lebenslange Freiheitsstrafe in Betracht kam.
Das heißt, am Ende wird Damian Mattei vom Landgericht Berlin nicht wegen Mordes verurteilt, sondern wegen Totschlags. Er muss für 9 Jahre ins Gefängnis.
Das könnte aus Ermittlersicht jetzt wie ein Urteil klingen, mit dem man nicht ganz zufrieden ist. Die Staatsanwaltschaft ging ja in der gesamten Zeit von einem Mord aus. Was sagen die Ermittler dazu? Dazu noch einmal Mordkommissionschef Bernhard Jass.
Das muss man hinnehmen, so ist unser Rechtsstaat. Ne? Der Angeklagte hat eben die Möglichkeit, seine Version der Dinge vorzutragen vor Gericht. Und wenn die Kammer dann keine Anhaltspunkte dafür hat, dass es nun völlig an den Haaren herbeigezogen ist, ja, dann steht sie auch völlig frei, sich diesen Äußerungen, dieser Darstellung des Tatablaufs anzuschließen und dem zu folgen.
Damian Mattei hat den Großteil seiner Strafe in Deutschland im Gefängnis verbracht und ist dann nach Rumänien abgeschoben worden, wo er inzwischen wieder in Freiheit lebt, soweit zumindest unser Kenntnisstand.
Allerdings darf er bis 2039, bis zur Verjährung seiner Haftstrafe, nicht mehr nach Deutschland einreisen. Denn zeitgleich mit der Abschiebung gab es einen Haftbefehl. Das heißt, Damian Mattei müsste sofort wieder ins Gefängnis, wenn er nach Deutschland kommt. Und dann müsste er hier den Rest der Haftstrafe absitzen.
Aber lieber Uwe, eine Frage bleibt garantiert bei einigen in dieser Podcast-Folge offen. 9 Jahre Gefängnis für ein Menschenleben und vor allem für eine so grausame Tat. Ist sowas fair? Staatsanwalt Michael Thomas Petzold hat darauf folgende Antwort.
Wenn man sich das Urteil oder die Anklage durchliest, dann liest man letztendlich nur, naja, der eine hat den anderen umgebracht, ist ein Totschläger, muss bestraft werden. Wenn man sich dann aber mal ein bisschen genauer damit befasst, was hat zu was geführt, wer hat was gemacht, dann kann man da schon, da muss man eigentlich Mitgefühl entwickeln. Und es ist auch wichtig, dass Staatsanwälte und Richter das machen und sich die Tatumstände komplett anschauen und sagen, okay, was ist passiert, wie ist es dazu gekommen und was ist hierfür eine faire Strafe. Dementsprechend kann man schon sagen, dass die Strafe zu mildern war und 9 Jahre dafür schon eine lange Freiheitsstrafe sind.
Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und in 14 Tagen gibt es einen neuen Fall bei uns.
Mit einem unfassbar grausamen Mord in einem Dorf in der Uckermark. 2002 erschlagen 3 junge Männer, 3 Rechtsextreme, einen 16 Jahre alten Schüler. Offenbar aus purer Lust an Gewalt. Was trieb sie dazu? Warum gab es irgendwann kein Halten mehr? Und warum ist niemand eingeschritten, als das noch möglich war?
Diese Geschichte können Sie natürlich in der ARD-Audiothek hören, genauso wie weitere Folgen von Im Visier. Und uns gibt es ja auch als Videoformat bei YouTube. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über freundliche Kommentare und eine gute Bewertung.
Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Und Sie wissen, ein Gedanke bleibt noch, eins am Schluss. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie jetzt noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg, ist eine Produktion des RBB. Manuskript Armin Göbel, Redaktion Jörg Simon, Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.